Willkommen zur dritten Folge Kapitel 0. Heute spreche ich mit der Illustratorin Lena Winkel. Für ihre künstlerische Arbeit wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielt sie für ihr Gesamtwerk sowie ihre Arbeit an Siegfried der Drachentöter von Anna Kindermann den Uwe Lüders Preis. Im Carlsen Verlag erschien sie erstmalig mit dem Erstlesebuch Rico und die Tuchlaterne, in dem Andreas Steinhöfel die Vorgeschichte der Rico und Oscar-Reihe erzählt. Wie man illustriert, wie sie illustriert und vieles mehr erzählt sie in dieser wunderschönen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lena.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja.
Ich habe ein paar super kurze Fragen, auf die du genauso kurz antworten darfst. Und wir steigen direkt ein.
Okay.
Was ist das Letzte, was du nicht für deine Arbeit gezeichnet hast?
Oh, ja, das war ein Character Sheet für einen D&D-Charakter. Also für einen Pen-Paper-Rollenspiel-Charakter.
Dungeons and Dragons,
ja,
ist das,
genau.
Ne? Ja. Sehr nerdy, finde
ja,
ich gut.
Das kriege ich nirgendwo unter.
Zeichnest du auch mal Strichmännchen?
Nee, ich glaube, das müsste ich mir dann vornehmen. Das ist ganz interessant. Also nein, ich glaube nicht.
bist du drüber hinaus?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sehe das auch nicht so in so Entwicklungsschritten, dass am Anfang das Strichmännchen steht und dann irgendwann auf der anderen Seite dann die griechische Skulptur.
Ich glaube, das sehen nur die Leute so, die keine griechischen Skulpturen zeichnen können.
Ja, vielleicht.
Was wäre dein Outfit für eine Kindheitshelden-Motto-Party?
Oh. Jetzt muss ich überlegen. Es kommen mehrere in Frage. Das ist jetzt etwas sehr speziell, aber also muss das aus einem Buch sein? Kann das auch schon eine Interpretation sein? Naja, auf jeden Fall in der...
du denkst, glaube ich, viel zu kompliziert schon.
Ja, vielleicht schon. Also in der Augsburger Puppenkiste bei Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer.
Ja.
Sind ja in der Stadt der Drachen. Und da ist so ein Drache, der kommt nur ganz kurz vor. Und ich glaube, der kommt nur so von der Seite rein, beleidigt die oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der ist so schwarz und glitzert, und den fand ich immer sehr cool. Und ich glaube, okay, dann würde ich den nehmen, auch wenn ich dann überhaupt nicht erkannt werde.
Das glaube ich auch, aber ich finde es eine sehr gute Wahl. Was war dein letzter Fehlkauf?
Oh, Fehlkauf. Was habe ich überhaupt als letztes gekauft? Ach so, ja, ich habe so komischen Aufstrich gekauft im Edeka. Der war aus so weißem Boden mit Kokos, der war gar nicht lecker.
Aber das weiß man noch, wenn man das sieht, oder?
Ja, nee, also ich hatte ihn bis dahin noch nicht probiert. Okay. Also es war von mir, also ich habe sehr viel Vertrauen in die Vermarktungsstrategie dieses Aufstrichs und dachte, sie wissen, wovon sie sprechen, aber es war einfach nicht lecker. Aber ich werde auch jetzt den Namen nicht nennen.
Okay.
Aus Höflichkeit.
Das ist sehr lieb von dir. Und damit starten wir auch in die richtigen Fragen dieses Podcasts und sprechen nicht mehr über weiße Bohnen mit Kokos. ja, du bist Illustratorin und erzähl doch mal ganz kurz, also wir kommen ja, werden ja noch ins Detail gehen später, aber erzähl mal ganz kurz, was ist deine Aufgabe?
Ja, das frage ich mich auch immer. Also ich lese, meistens erhalte ich Texte von anderen Leuten, von AutorInnen, die also übermittelt in der Regel über eine Lektorin vom Verlag. Und dann gibt es meistens schon verschiedene Ideen, welche Illustrationen oder welche Bebilderung dazu gut passen könnte. Und dann versuche ich, diese Bilder, die wir uns vorher schön vorgestellt haben, zu liefern und im Idealfall auch noch was noch Interessanteres.
Okay.
Ja.
Sehr spannend. Und wie bist du darauf gekommen, Illustratorin zu werden?
Ja, auch eine gute Frage. Also ich habe eigentlich schon immer auch mit, ich würde sagen auch, also nicht immer, aber schon recht lange mit einer relativ großen Ernsthaftigkeit gezeichnet und habe auch als Kind und Jugendliche dankenswerterweise schon Kunstkurse besuchen können, die halt von KünstlerInnen in meiner damaligen Umgebung organisiert wurden, hatte da also schon so ein regelmäßiges Training und dann hatte ich mich irgendwann eingeschossen, so ein bisschen Creature-Designer zu werden. Also wollte halt irgendwie ins zu Games und Filmen und so weiter und halt ja, halt im Grunde Monster-Design machen und kam dann irgendwie darauf, dass man dafür halt Illustration am besten studieren sollte.
Okay, also es ist ja super speziell. Also,
ja.
Also du wolltest sozusagen fiktive Figuren für Filme, Serien oder vielleicht auch Bücher kreieren.
Ja, genau. Also ich hatte irgendwie schon so und dann also diese Idee, dass ich halt am liebsten Character Design machen wollen würde. Und dann habe ich halt recherchiert und war dann ganz entrüstet, dass man in Deutschland nicht Creature Design studieren kann, was ja extrem speziell ist. Aber irgendwie hatte ich da andere Vorstellungen und habe dann halt recherchiert. Und es kam dann, kam so raus, dass es am klügsten ist, wahrscheinlich erstmal so einfach ein allgemeines Illustrationsstudium zu machen. Wobei man dazu ja jetzt auch sagen muss, dass auch Illustration schon auch sehr speziell ist und es das auch in dieser Reihenform, zumindest damals, und ich glaube, das ist jetzt auch noch so, konnte man das nur in Hamburg studieren.
Gibt es da auch andere Wege, also von deinen KollegInnen, in Anführungsstrichen, die auch IllustratorInnen sind, haben die auch alle Illustration studiert oder gibt es da auch noch andere Berufswege, wie die sich dazu ausbilden lassen?
Ja, also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Also man kann natürlich auch einfach als Autodidakt auf die Fläche treten. Und es ist ja letztendlich auch eine Frage, ob man den berühmten Fuß in die Tür bekommt. Und dann ist eigentlich die Ausbildung relativ egal, weil man muss kein Zeugnis vorlegen, um Bücher illustrieren zu können. Autodidaktismus ist ein möglicher Weg. Man kann aber auch Design studieren mit Schwerpunkt Illustration. Man kann wahrscheinlich auch freie Kunst studieren. Ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, welche Profs dann an den jeweiligen Schulen vorhanden sind. Ja. Und wenn man nicht an der Schule ist, halt, ob man sonst in genügend Austauschmöglichkeiten bekommt. Und natürlich ist auch mittlerweile, also ist das über das Internet auch nochmal einfacher geworden. Mhm. Also sich selbst
auch Informationen herzubekommen.
Genau.
Und ist das aus deiner Sicht eher eine Fleißsache, dass man einfach ganz, ganz viel zeichnen muss, oder gehört da auch ein Stück weit Talent einfach dazu?
Ja, das ist so die Frage, Nature versus Nurture sozusagen. Ich weiß nicht. Also meine These gerade, also im Jahr 2024 ist, dass es massiv davon abhängt, dass man positive Rückmeldung bekommt an entscheidenden Punkten. Also es gibt bestimmt auch Leute, die das vielleicht weniger brauchen, aber wenn ich so zurücksehe, hatte ich ganz oft in meinem Leben halt das Glück, dass Leute das gesehen haben, was ich gemacht habe und gesagt habe, ja, das ist irgendwie cool.
Ja.
Und also das war bestimmt auch an einigen Punkten nicht, also normal, würde ich behaupten. Also ich glaube, gerade wenn man klein ist, dann, also Leute, also Kinder zeichnen einfach ganz viel und das ist eigentlich immer natürlich cool. Und ich glaube, wenn dann halt noch so ein Aspekt, ich weiß da gar nicht, wie sich das dann zusammensetzt, genetisch oder was auch immer, aber wenn man dann noch Freude daran hat, halt wirklich da zu sitzen und sich über das freut, was entsteht und damit irgendwie in Austausch tritt, ich glaube, das begünstigt dann einfach sehr, dass man das dann ganz viel machen möchte. Und dann würde ich das auch, glaube ich, ist das so eine Frage, ab welchem Punkt das dann zu so einer Fleißaufgabe wird. Ja, aber man muss schon dranbleiben, das kann man schon so sagen.
Also eher schon Richtung dieses viel machen, was ja auch durch
sozusagen so ein Lob oder eine Anerkennung dafür begünstigt wird. Ne? Also wenn jeder einem sagt, was machst du da eigentlich?
Ja.
Dann hat man vielleicht irgendwann auch keine Lust mehr und denkt sich, mit Malen kann ich kein Geld verdienen.
Ja, vielleicht. Aber da gibt es sicher auch Gegenbeispiele. Also gerade wenn man dann immer hört, das ist immer komisch, dass man vielleicht gerade denkt so, ja, aber ihr werdet es noch sehen, es ist überhaupt nicht komisch. Es ist richtig cool. Und am Ende ist es dann cool. So. Also naja, aber irgendwoher muss man, glaube ich, einfach
die Motivation nehmen.
Den Willen zur Konstante irgendwie herholen.
Ja, total. Ja. Und wie lange bist du schon Illustratorin?
Ich sag immer so seit grob 10 Jahren, weil ich 2014, als ich auch angefangen habe in Hamburg Illustration zu studieren, schon meinen ersten Auftrag hatte bei einem kleinen Hamburger Verlag. Und das war halt ein Kinderbuchillustration im Grunde. Mhm. Und das war dann eigentlich so der erste so richtige Illustrationsauftrag. Ich habe davor aber auch schon während der, in meiner Schulzeit und so auch immer mal wieder Aufträge gemacht, aber es hatte natürlich nicht so ein, hat sich natürlich anders angefühlt, weil die Rahmen anders war. Also, ja.
War dann auch noch eine andere Größenordnung vielleicht oder?
Ja, genau. Also vorher waren es dann eher Privataufträge und das war dann der erste Auftrag, der über einen Verlag tatsächlich kam. Ja, aber ich habe dann, dann war ich irgendwie Illustratorin, aber ich habe halt währenddessen auch dann erst noch Illustration studiert. Also das griff dann so,
hat sich dann es lief parallel.
Ja, genau.
Und wenn du so auf deine ersten Aufträge zurückschaust, siehst du da eine ganz klare Entwicklung oder sagst du, okay, vielleicht habe ich da bestimmte Dinge anders gemacht, aber es war auch schon genauso gut? Oder würdest du sagen, du bist heute besser?
Ja, also es war sicherlich nicht genauso gut. Ich glaube halt, ich habe irgendwie lustigerweise über diese Frage nachgedacht vorher, obwohl ich nicht wusste, dass sie kommt. Ich musste dann an etwas denken, was
Wusste ich übrigens auch nicht.
Ja. ich musste an etwas denken, was Sean Tan gesagt oder irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, dass er glaubt, dass er auch früher technisch nicht unbedingt schlechter war als jetzt, aber dass eigentlich das, was dann dazu kam, aus ganz anderen Aspekten in seinem Leben kommt. Also, dass er dann herausgefunden hat, was er erzählen möchte und wie er das erzählen möchte und warum und was sein Standpunkt eigentlich letztendlich ist. Und ja, das kann ich, glaube ich, auch. Also, da kann ich auf jeden Fall sehr mitgehen. Also, klar gab es da noch doch schon auch viele technische Sachen, die ich noch gelernt habe. Aber ich glaube, so der Sprung im Zeichnen selbst ist vielleicht gar nicht so groß, aber das müssen vielleicht auch andere Leute beurteilen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es geht auch ganz viel um die Rahmenbedingungen und um das Selbstverständnis. Und mit Zeitmanagement, also so ganz viele. Es hängt sehr viel mit den Umständen einfach zusammen.
Ja, total. Ja. Aber es ist ja auch toll, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man sich schon irgendwie in so eine Richtung weiterentwickelt hat und nicht sagt so, hey, ich habe vor so und so vielen Jahren genau dasselbe gemacht. So ungefähr.
Ja, also da hat sich auf jeden Fall, also ich habe halt auch sehr, sehr viel ausprobiert, was ich auch immer noch gerne mache. Also ich habe auch da gar nicht so wirklich den Anspruch, da so einen konsistenten Stil zu entwickeln, sondern ja.
Okay,
ja.
Spannend. Ich würde gerne mal so ein bisschen in den Prozess selbst einsteigen. Du hast schon angerissen, du bekommst bestimmte Ideen, Bildideen schon von Anfang an. Also mich würde interessieren, was für Informationen bekommst du, wenn du quasi einen Auftrag das erste Mal vorgestellt bekommst? Was für Infos hast du dann schon?
Ja, also es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also klassischerweise gibt es ja dann ein Briefing, wo... Moment, aber ich glaube, ich fange nochmal an. Also als erstes kommt ja erstmal die Anfrage mit im Idealfall schon dem fertigen Text. Manchmal ist der Text aber noch nicht fertig und dann gibt es halt auch da eher so eine Zusammenfassung und so ein bisschen Beschreibung von der Lektorin. Genau, und dann gibt es manchmal dazu noch ein Briefing, meistens dann erstmal zum Cover, weil das als erstes gemacht werden muss. Und da stehen dann je nachdem halt auch schon so Wünsche drin oder wie sich der Verlag das vorstellt. Ja, manchmal steht am Anfang aber auch nur ein Telefonat, also dann lese ich den Text und dann gibt es so ein Brainstorm, ob halt so wir so ein ähnliches Verständnis für die Stimmung im Buch haben. Genau. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon in den Skizzenprozess, wenn ich nichts vergessen habe. Im Idealfall kriegt man dann halt auch noch Infos zum Format und genau, ob es halt vierfarbig sein soll innen drin oder schwarz-weiß, ne? Also all diese technischen.
Ja. Okay. Aber du hast sozusagen schon immer das volle Manuskript, das hast du immer vorliegen.
Ich muss mal gerade überlegen, also nicht immer, also ich hatte jetzt beim letzten Buch war das Manuskript dann noch nicht fertig, dann hatte ich halt das Exposé. Aber ich hatte in der Reihe schon ein anderes Buch illustriert, deswegen war da so, der Stil war eigentlich schon klar, deswegen war das da in Ordnung. Ja, genau.
Wenn du so einen Text das erste Mal liest, hast du dann sofort schon irgendwelche mögliche Bilder im Kopf oder ist das sowas, was erst im Brainstorming-Prozess, den du jetzt schon angerissen hast, entsteht?
Ja, also das geht meistens schon relativ schnell. Ich bin jetzt natürlich sehr viel im Bilderbuch- und Kinderbuchbereich unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einen Einfluss darauf hat, ne? Aber oft ist es ja, es sind dann oft eher konkrete Welten, um die es geht und konkrete Figuren und sind jetzt keine stark abstrahierten Texte oder so. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich meistens dann schon relativ schnell so ein Gefühl dafür bekomme, ja, also für die Stimmung und auch für, also zumindest versuche ich das halt immer, die, also quasi wie in so einer, wie im Deutschunterricht damals halt so den Text so ein bisschen zu analysieren, was da auf der Sprachebene passiert und was dann letztendlich eigentlich auftauchen soll, kann und darf in den Bildern, ob es vielleicht Sachen gibt, die ich dann weglassen würde, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht zeigen und dann setzt sich das so zusammen, ja.
Okay, aber es ist schon ein sehr aktiver Denkprozess dann auch beim Lesen und nicht so ein automatisch, mir fliegen die Bilder zu irgendwie.
Ja, schon. Also ja, meistens gehe ich den Text dann, also wenn ich den das erste Mal durchgehe, mache ich mir auch schon Markierungen. Ich habe da auch leider immer noch kein System entwickelt, dass ich wirklich immer anwende, aber ich versuch das immer so farblich zu unterteilen. Was sieht man? Was sind noch extra Informationen über die Welt oder die Philosophien der Welt oder die Philosophie von bestimmten Figuren? Irgendwie Details, auf die ich achten soll, die immer wieder auftauchen.
Oh ja.
Also das ist schon teilweise sehr viel und auch wenn ich mir das markiere, also ja, es ist immer gut, wenn eine aufmerksame Lektorin nochmal schaut, ob es Kontinuitätsfehler gibt. Ja, genau. Also ja, es ist so ein, ja, eigentlich so ein aktiver, wie sagt man, so ein Close Reading vielleicht, könnte man das nennen.
Ja, kommt ja auch so ein bisschen dem Lektorat nahe, nur dass du irgendwie andere Faktoren hast, auf die du irgendwie achten musst, ne?
Ja, das ist schon ein interessanter Prozess, weil plötzlich die diese Sprachwelt dann auf so auf Bilder, ich will nicht sagen zusammenschmilzt, vielleicht auch eher erweitert. Und ja, ich finde das an sich, also es ist schon extrem faszinierend. Also welche Bilder dann noch auftauchen, ob das auch, also ob der Autor oder die Autorin auch auf Bilder zurückgreift, die viele Leute kennen oder bestimmte Räumlichkeiten, die man dann sehr schnell im Kopf hat, nur mit wenigen Worten oder ob das eher ausgeschmückt ist und
ja.
Und was dann halt die Illustration jeweils macht. Also wenn es weniger ausgeschmückt ist, schmückt dann die Illustration mehr aus und wenn es sehr ausgeschmückt ist, was macht man dann
kannst
in der Illustration?
Kannst du dich schlichter halten vielleicht?
Ja, vielleicht. Oder ist dann die Doppelung gerade interessant? Oder kann man dann noch mehr aufdrehen in der Illustration? ja, das ist schon ein interessanter Kommunikationsprozess fast, würde ich sagen, obwohl man ja mit dem Autor oder der Autorin gar nicht direkt spricht. Ja.
Gehört da auch viel Recherche zu, dass du manchmal vielleicht die Inhalte anguckst oder wissen möchtest, okay, wie sieht irgendwas aus? Wie kann irgendwas aussehen? Also wie viel musst du da von Anfang an recherchieren?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man auch nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, man kann auch bei jedem, also man kann auch eigentlich nicht zu viel recherchieren. Es ist halt, man muss halt einfach sagen, dass man ab irgendeinem Punkt, also man muss es ja auch leider wirtschaftlich denken, also man kann halt nicht unendlich viel Zeit in dann so ein visuelles Worldbuilding investieren. Aber das gehört schon dazu. Es ist natürlich dann hilfreich, wenn es dann mehr Hinweise im Text gibt. Vor allem, wenn der Text sich eher auf tatsächlich existierende Dinge bezieht. Wenn es ein eher fantastischer Text ist. Und ich denke jetzt gerade vor allem an die Luftpiraten zum Beispiel von Markus Orts, das ich 2019 illustriert habe. Das war halt eher so eine sehr fantastische Welt, die halt in den Wolken spielte und so weiter. Und da ist der Rechercheprozess dann etwas losgelöster, würde ich sagen, und freier. Und dann schaut man eher an, so wie haben andere Leute Wolken gezeichnet? Kann ich da irgendwie noch, keine Ahnung, eine Anspielung auf eine berühmte Wolkenmalerei einbauen oder so? Und in anderen Büchern muss man sich dann halt auch mal angucken, ja, wie sieht jetzt ein Auto in den 50ern aus zum Beispiel?
Na gut. Ja, gut, aber daran denkt man vielleicht gar nicht, wenn man sich einfach nur die Illustration anguckt und denkt sich, ja, das sieht ja richtig aus, aber du musst dafür sorgen, dass es so aussieht, wie es aussieht am Ende. Ne?
Und es fällt einem natürlich auch, also im Idealfall denken die Leute dann, dass es richtig aussieht, aber manchmal sieht es ja auch nicht richtig aus oder die Illustratorin hat sich wieder irgendwas einfach ausgedacht so und hofft, dass sie damit durchkommt. Und auf der anderen Seite schreiben AutorInnen natürlich auch immer alles einfach auf und versetzen sich gar nicht hinein in die arme Illustratorin, die dann alles zeichnen muss.
Ja. Sehr gut. Können ja auch nicht alles leisten, die Autorin.
Okay. Ja, auf die muss man auch Rücksicht nehmen.
Ich weiß jetzt schon, dass mich das im Nachhinein nerven wird.
Oh nein.
Dass das jetzt währenddessen hochgefahren ist. Aber.
Kann man das nicht so als so ein Field Recording dann behaupten, dass es so ein atmosphärisches Rollladengeräusch ist?
Genau, wir sind hier auf einem Plaza in Italien, wo gerade die.
Es ist so schön hier auf dem Plaza.
Acting 3000. Ja. Okay, sehr schön. Mich würde interessieren, wie du Figuren gestaltest. Also wie ist da der Prozess, dass du von dem Text aus eine Figur kennenlernst und dir überlegst, wie könnte die aussehen?
Ja, auch das sehr interessant. Muss man auch leider dann zeitlich irgendwie sich gut einplanen. Ich beschreibe jetzt den super idealen Prozess und der ideale Prozess ist, dass ich die also einfach anfange erstmal und die Figur zeichne, mir vielleicht dann halt auch noch, ausgehend von diesem Close Reading und Rechercheprozess, mir vielleicht auch schon anschaue, so in welcher Bild- und Referenzwelt ich mich ungefähr aufhalten möchte. Und dann zeichne ich die Figur ganz, ganz oft, bis ich sie ganz doll mag und das Gefühl habe, dass es auch meine Figur ist sozusagen und ich genug Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob die jetzt nicht ein anderes schon bestehendes Character Design irgendwie zu sehr oder sich dazu sehr annähert oder so. Und dann ist sie da.
Okay, also es hat das ganz viel mit herumprobieren und einfach mal machen und schauen, was dabei rauskommt, zu tun.
Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt ja diesen Begriff des Doodlens, der gelegentlich unter IllustratorInnen aufkommt. Also dass man einfach so Blätter füllt, möglichst frei einfach mit einer lockeren Pfote. Und das ist ja dann das Schöne, dass dann meistens irgendetwas passiert, was man sich nicht vorstellen konnte. Und dann ist ja eigentlich der interessante Moment von, das könnte jetzt die Figur sein, weil ich kannte die vorher nicht, aber jetzt kann ich sie vielleicht kennenlernen. Und jetzt kann ich sie auch Dinge machen lassen.
Ja. Versuchst du auch manchmal vielleicht bestimmte Charakterzüge zum Beispiel einer Figur oder Dinge, die einfach zu dieser Figur dazu gehören, visuell umzusetzen? Also das ist vielleicht fiese Figuren sehen ja vielleicht fies aus, so ungefähr.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz spannende Diskussion, weil natürlich dieses, also was heißt es denn, wenn eine Figur fies aussieht? Und da kann man ja, da gibt es ja auch verschiedene, teils unglückliche Traditionen in der Bilderweltgeschichte sozusagen, wo bestimmte körperliche Eigenheiten dann mit innerlichen Eigenschaften korrespondieren, ohne dass es dafür eine gute Begründung oder eigentlich nur gemeine Begründungen gibt. Und das ist auch was, was man dann im Idealfall in diesem Skizzenprozess erkennt. Am besten dann noch, also ne, wie gesagt, der ideale Prozess, wo man unendlich viel Zeit hat, am besten das dann noch mit jemandem besprechen oder so. Ja, und ich versuche immer so ein, und ich würde auch gar nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber ich versuche immer schon so einen Mittelweg zu finden zwischen sich auf schon so, also schon noch irgendwie einen Kontakt herstellen zu bestimmten Bildtraditionen, von denen ich weiß, dass sie auf eine bestimmte Weise gelesen werden, und zu einer, eigentlich einer, ist auch alles so, wieder alles so hochgegriffen, ne? Aber eigentlich halt so einer körperbejahenden Position, wo es mir eigentlich am wichtigsten ist, dass die Figuren sich, egal ob die dann böse oder gut sind oder was auch immer, dass sie sich einfach wohlfühlen in ihrem Körper und dass ich das als Illustratorin nicht beurteilen möchte. So. Und das ist so der, ne, so
das ganz ideal.
Das ist ja so ne, am idealsten, und das ist aber nicht leicht, und man bewegt sich halt, einfach in dieser tradierten Welt und muss mit Autorin, Lektorin, Verlag kommunizieren. Ja, aber im besten Fall schafft man da Freiheiten für Körper, die halt noch nicht so oft so aufgetreten sind. Ja.
Ich meine, viele Aussagen muss man ja gar nicht unbedingt über das reine Aussehen, sondern auch vielleicht durch das, was passiert, kann man ja auch ausdrücken.
Genau, stimmt. Da gibt es noch ganz viele andere Ausdrucksmöglichkeiten, und ich würde auch immer behaupten, wenn wenn der Text gewisse, wenn es da bestimmte Freiräume einfach gibt, also bezüglich des Aussehens der Figuren, oder es sind Tierfiguren oder tierähnliche Wesen, dann eröffnet das auch sehr viele Möglichkeiten für noch viel freiere Kombinationen, und dann kann man also das ja auch anders lösen, ne? über bestimmte Farbgebungen, die jetzt irgendwie sich gar nicht orientieren an der wirklichen Welt.
Ja, da wollte ich sowieso nochmal nachfragen in die Richtung. Also wie sehr denkst du da in Richtung Farben? Also wie sehr versuchst du vielleicht Stimmungen oder andere Dinge mit Farben auszudrücken?
Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass mir Farbe schon sehr wichtig ist und dass ich das schon immer direkt auch farbig denke, und meistens fallen mir dann auch eigentlich immer schon direkt irgendwelche Filme ein oder Kunstwerke, von denen ich denke, ah ja, das ist eigentlich so die Farbwelt, die jetzt vielleicht gut zu dem Bild, zu dem Buch passen würde. Und ich versuche auch Verlage immer dazu zu überreden, alles schön innen noch mit, also wenn es Schwarz-Weiß-Illustrationen sind, noch ein schönes Pantone-Gelb zum Beispiel dazu zu nehmen oder so, um halt das farblich noch irgendwie ansprechender zu machen und da mehr Möglichkeiten zu haben. Hat das die Frage beantwortet? Ja, Farben wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also beschäftigst du dich auch viel mit anderen Kunstwerken für Inspiration und einfach vielleicht solche Ideen, wie man so eine Farbwelt zum Beispiel umsetzen kann.
Ja, also ich beschreibe jetzt wieder den Idealfall, in dem ich ganz viel Zeit habe und nicht nur im Atelier sitze, aber im Idealfall reicht die Zeit, um Filme zu schauen und Bücher zu lesen und ins Museum zu gehen. Was ja auch dann wieder bei dieser Verortung hilft, also auch bei der Beurteilung von Texten. Das ist mir schon wichtig, da da gibt es ja auch wieder diesen Ausdruck der visuellen Bibliothek, die man halt auf dem neuesten Stand halten muss. Ich würde das, glaube ich, niemals so kommt der Begriff aus dem beschreiben wollen, ja, irgendwie, ich weiß nicht.
Kommt das aus dem Studium, der Begriff, oder?
Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Irgendwie mag ich das nicht. Naja. ja, aber es vielleicht beschreibt das aber doch ganz gut, dass man irgendwie sich schon Dinge zuführen muss, um wieder Dinge aus sich herauszubekommen.
das ist ja auch nur verständlich. Muss man, also du hast schon mal jetzt das Beispiel genannt, dass du guckst, wie malt man Wolken und dann versuchst du das eher in Richtung Zitat, sozusagen, ich möchte irgendwas referenzieren, oder ist das auch so ein, ich möchte das nehmen und vielleicht das in meinen Stil umwandeln? Also ist das, ja, wie nutzt du das, dass du andere Illustrationen anguckst und um bestimmte Darstellungen zu verfeinern?
Ja, man sollte auch nicht nur Illustrationen angucken, das ist dann auch gefährlich. Also am besten so eine breite Range und im allerbesten Fall auch nochmal rausgehen und schauen, wie Wolken denn wirklich aussehen. Ja, ich würde sagen, dass es dann eher so um die Vibes geht, aber an sich liebe ich Zitieren einfach. Oder das Bildzitat, also wenn es da irgendwie eine Möglichkeit dazu gibt, dann mache ich das schon gerne. Es wäre jetzt natürlich interessant, wenn mir auch ein Beispiel einfallen würde, aber vielleicht später noch. Ja.
Aber sehen das Menschen oder ist das dann nur für deine persönliche Freude? Das ist
leider meistens bis immer nur für meine persönliche Freude.
Ist ja immerhin etwas.
Ne? Ja.
Okay. Würdest du sagen, dass du selbst einen klaren Stil hast? Du bist schon so ansatzweise darauf eingegangen, aber würdest du schon sagen, dass du irgendwie mit der Zeit einen Stil entwickelt hast oder ist das komplett variabel bei dir?
Ja, ich irgendwie empfinde ich so den Begriff Stil auch als einengend und irgendwie stresst er mich. Und deswegen versuche ich einfach, mir darüber so wenig Gedanken wie möglich zu machen. Das führt natürlich schon zu so einer gewissen, ja, man könnte das jetzt Inkonsistenz nennen, aber wenn ich jetzt so meine Webseite zum Beispiel anschaue, dann könnte man jetzt sagen so, oh ja, diese Person hat sich offenbar nicht für eine Strichstärke entschieden, sondern da ist es so und hier hat sie Bleistift benutzt und hier offenbar einen dickeren Pinsel bei Procreate. Aber gut, wenn sie das damals so gefühlt hat, dann ist das ja in Ordnung. ja, genau. Also ich hoffe einfach, und ich glaube, das ist auch letztendlich vielleicht auch das, was Stil ist. Stil ist ja das, was man an sich nicht wegbekommt. Also muss es ja irgendwie sein. Und deswegen hoffe ich auch, selbst wenn ich das Bedürfnis habe, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren und zu kombinieren und das Glück habe, dass Leute mich trotzdem auch noch einstellen, dass ich da einfach das nutzen möchte, um ja einfach möglichst verschiedene Zugänge zur Illustration zu finden. Ja.
Also ist Stil für dich eher was einfach passiert, weil es so ein Beiprodukt ist des vielen Machens als ein, ich möchte einen Stil entwickeln, damit ich konsistent so zeichnen kann. Also es ist eher bei dir das Gegenteil, dass du eigentlich vom Stil vielleicht sogar weg willst.
Ja, weg mit dem Stil.
Wir wollen keinen Stil.
Ja, wirklich. mir fällt jetzt leider sein Name nicht ein, aber der einst sagte ein Comiczeichner in einem Interview auch, das ist jetzt nur ein halber Satz, aber der Satz fing an mit, damals, als ich noch versucht habe, einen Stil zu haben oder noch geglaubt habe, einen Stil haben zu müssen, da habe ich mich irgendwie sehr wiedergefunden. Weil das ist einfach, das stresst halt einfach nur. Und man darf nicht so viel Stress haben. Das ist nämlich sehr ungesund.
Das stimmt. Findest du deinen Beruf stressig?
Ja, leider schon gelegentlich. Also das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass ich ja wirklich nur von der Illustration lebe und Bücher sind halt sehr aufwendig und das Garantiehonorar entspricht leider nicht dem Aufwand. Und dann muss man ganz viele Bücher machen und die haben ja auch dann ihre entsprechenden Abgabetermine und dann komme ich in diese Situation, dass man dann zwischen diesen Bild- und Buchwelten so hin und her jumpen muss. Mhm. Und das merke ich schon, dass ich da manchmal die Wusis bekomme. Also das finde ich schon...
Dass es schwierig wird, die unterschiedlichen Bücher auseinander zu halten.
Ja, also das kriege ich gerade noch hin. Was ist das denn hier?
dann schleicht sich so eine Figur aus dem anderen... auf deine Illustration.
Sie haben einen Sams in mein Harry Potter Buch gezeichnet.
Nein!
Das ist schon wieder passiert. Also das kriege ich zum Glück gerade noch so hin. Also einfach mental erschöpfend. Obwohl die Aufgabe an sich, also ich zeichne einfach gerne, also ich habe selten das Problem, nicht zeichnen zu können oder zu wollen. Also das ist irgendwie alles so...
Passiert natürlich für dich oder bei dir. Das Zeichnen passiert natürlich bei dir.
Es passiert, ja.
Es passiert einfach.
Es ist schon... Also der Prozess erschwert es dann manchmal. Und manchmal muss man dann halt noch mehr korrigieren oder so. Oder man findet nicht so ganz zusammen irgendwie. Oder ich habe andere Vorstellungen als die... Lektorin oder der Lektor, und dann muss man halt noch herum diskutieren. Das kommt halt alles noch dazu, und plus dann noch die eben erwähnte, meiner Meinung nach durchaus relevante ethische Verantwortung für halt für das Wie und Warum von körperlichen Darstellungen. Also nicht nur körperlich natürlich, aber finde ich schon einen sehr wesentlichen Aspekt für mich. Und das ist, ich finde das schwierig, das so gut für sich zu sortieren. Ab wann macht man auch sich zu viel Gedanken? Wann muss man das halt auch einfach mal loslassen? Wann darf man auch einfach nicht mehr Zeit investieren, weil man das nächste Projekt machen muss? Wie geht man dann damit um, dass man nicht so zufrieden ist?
Bist du da sehr perfektionistisch? Also hast du das Gefühl, da beim Illustrieren Perfektionistin zu sein?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, aber in bestimmten Aspekten, die ich, glaube ich, auch immer nicht so ganz gut vermitteln kann. Also ich glaube, so beim Zeichnen selber bin ich nicht so perfektionistisch. Also ich glaube, dann sehen meine Sachen auch anders aus. Also ich habe da eher auch so eine Freude daran, wenn Sachen auch nicht perfekt sind oder so. Und denke ich, haha, das wird jetzt 3000 Mal gedruckt und das sieht eigentlich voll komisch aus.
Ja, oder man findet es gerade schön, dass es so ein bisschen dahingezeichnet aussieht, oder? Also es kann ja auch seine eigene Ästhetik haben.
Ja, genau. Aber da kann man natürlich auch wieder einen Perfektionismus drin entwickeln, dass man einfach möchte, dass es halt genau so, gerade da hinten in der Ecke, soll der Baum halt genau jetzt so schief aussehen, bitte. Mhm. Und da muss man einfach, ich glaube, man muss da so ein bisschen auf sich aufpassen. Ich glaube, dass halt viele IllustratorInnen dann auch eh so Detailmenschen sind und dass man sich dann in solchen in solchen wirklich Millimeterfragen verlieren kann, wie, oh Gott, setze ich jetzt hier dieses Element noch 3 Millimeter nach links oder so. Und und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also entweder dann halt mal aufzuhören oder jemanden zu fragen oder einfach zu sagen, mein Gott, es ist spätestens dann, wenn es gedruckt wird, dann fühlt es sich auch weniger schlimm an.
Es ist ja auch so, dass den meisten das wahrscheinlich gar nicht auffallen wird. Also wie bei den Referenzen sagt ja jetzt kaum jemand, ach, die Wolke, die hätte ich da schon nochmal 3 Millimeter nach links versetzt.
Ja, die meisten Leute nicht, aber manche Fachkollegen vielleicht schon.
Ja.
Man weiß nie, aber davon muss man sich frei machen. aber das ist nur ein Blick da rein, warum, die Frage war ja, ne, kann das stressig sein? Und ich glaube, das ist so, ja, das kann stressig sein und man muss dann einfach Strategien entwickeln, wie man das gut handeln kann und wo man dann auch so, wo man sich halt Hilfe holt, wenn man einfach nichts mehr sieht.
Ja, total. Zeichnest du eigentlich digital oder analog?
Ja, ich zeichne tatsächlich größtenteils digital, teilweise noch mit analogen Elementen, was daher kommt, dass ich zu Anfangs zumindest die Linien oder also Bleistiftlinien, also die Umrisslinien analog gezeichnet habe am Leuchttisch und das dann eingescannt habe und die Koloration habe ich dann mit Photoshop gemacht, allerdings auch mit eingescannten Aquarellstrukturen vom Atlantis Verlag liebevoll als Elektroaquarell bezeichnet.
Ich glaube, da weiß fast niemand, wovon du gerade sprichst.
Ja, das ist vielleicht auch so technische Friemelei. Ich versuche nochmal den Prozess, also meinen früheren Prozess zu erklären. Ich habe ich habe einfach auf Papier gezeichnet, analog. Dann habe ich das eingescannt, dann waren die Linien im PC. Und dann habe ich nochmal separat Aquarellstrukturen gemalt, auch analog. Und die auch eingescannt, aber separat. Und das dann digital unter die bereits eingescannten Linien gelegt. War das jetzt einigermaßen?
Das war verständlich.
Genau, genau. Also das war früher mein Prozess, also auch schon halb digital. Und dann habe ich mir, wie viele Menschen, ein iPad zugelegt. Und da gibt es dieses Programm Procreate. Das ist jetzt so ein bisschen werbungsmäßig. Vielleicht muss man das auch zensieren.
Mit dem Code Lena10 erhalten Sie.
Ja, genau. Erhaltet ihr 5 Euro Rabatt. Das finde ich das Programm hat einige Schwächen, aber es kriegt hervorragende Aquarellstrukturen mit den richtigen Pinseln hin. Und deswegen fühle ich mich damit mittlerweile sehr wohl und mache viele Aufträge tatsächlich komplett digital.
Und dann hat man so ein etwas Apple-Pen-artiges.
Ja, etwas Apple-Pen-artig, aber es ist nicht. Ob es wohl wirklich Apple ist? Ich glaube
man
nicht.
Man weiß es nicht. Okay. Damit erledigt sich auch so ein bisschen die Frage, was du für Utensilien benutzt. Also eigentlich Hauptutensilien sind für dich das iPad und der mögliche Apple-Pen-artige Stift.
Ja, genau. Genau. Ja, das ist das Hauptwerkzeug momentan. Dazu dann halt Photoshop. Mittlerweile musste ich wieder downgraden auf CS5, weil Photoshop ja so böse ist und möchte, dass man das abonniert. Jetzt benutze ich mein ganz uraltes CS5. genau. Und wenn aber analoge Elemente dazukommen, dann nutze ich meistens den Pilot-Pen. In der Größe 4 mm oder so schrabbelige große alte Pinsel für so ganz grobe Strukturen, die ich dann manchmal noch extra einscanne. Ja.
Schrabbelige große Pinsel, okay, ja. Sehr gut.
Ganz alt, von mir schlecht gepflegt, aber jetzt wieder
das,
nützlich.
Das trägt zu so deinem individuellen Stil bei.
Ja, ja. Oh nein, den wollte ich doch gar nicht. Ich muss damit wieder aufhören.
Neue Pinsel.
Ja, jetzt wieder ganz ordentlich.
Oh, sehr schön. Wir sind auch vorhin schon ein bisschen in die Richtung gegangen, aber wie ist der Ablauf von den Skizzen zu den fertig illustrierten Bildern? Also, genau, du, am Anfang doodelst du, hast du schon gesagt.
Ja, am Anfang wird
erstmal ganz viel, dahin gezeichnet. Ist das nur bei Figuren so oder machst du das auch mit dem Hintergrund so?
Der Fokus ist schon auf Figuren, muss ich sagen, weil die auch oft das Wichtigste sind am Anfang eines Auftrags, weil das auch ist, was den Verlag oder die Lektorin dann schon am meisten interessiert. Aber es kommen auch schon so Sachen wie Hintergrund, Farbgebung und so ungefähre Umgebung. Es kommt schon auch dazu. Da ist bei mir aber jetzt dieser Doodle-Prozess nicht so intensiv, muss ich sagen. Also da arbeite ich dann wirklich eher mit Referenzen, schaue mir das an und versuche das dann irgendwie irgendwie umzusetzen, dass es so einigermaßen irgendwie rund wirkt und dann zusammenkommt. Ja, in der klassischen Auftragsarbeit mache ich dann schon für jedes Bild eine Skizze, die auch dann gut, also möglichst gut lesbar ist für die Lektorin, die mir dann ein Okay gibt und dann mache ich halt die Reinzeichnung. Was ich aber zunehmend versuche, ist in letzter Zeit die Skizze teilweise stehen zu lassen, weil die halt dann erfahrungsgemäß einfach die größte Lockerheit hat, und da einfach reinzuarbeiten, sodass das Bild im Gesamten dann also vermittelt, was es halt vermitteln soll. Und das klappt jetzt nicht bei jedem Auftrag, aber es zumindest würde ich als so Langstreckenziel bezeichnen, irgendwie mehr bei der Skizze zu bleiben, weil es einfach, es fühlt sich halt lebendiger an. Mhm.
Und die Reinzeichnungen sind sozusagen die Version, wo jede Linie schon da ist, wo sie sein soll.
Ja, genau. Also einigermaßen ist sie dann da, wo sie sein soll. Und dann sollten auch nicht mehr so viele Korrekturen kommen, dann ist es halt gezeichnet, ja.
Und bei den Figuren wählst du da irgendwie so sozusagen deine Lieblingsversion aus und dann kommunizierst du mit dem Verlag, was genommen werden soll, oder wie entsteht das?
Genau, wenn ich so Skizzen hinschicke, sage ich meistens sehr klar, das ist mein Favorit.
Ja.
meistens noch mit 2 oder 3, also wenn ich die habe, manchmal habe ich Argumente, so inhaltliche Argumente, warum das so sein sollte. Ich versuche dann, die Leute zu überzeugen.
Mhm. Funktioniert das?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch einfach dann dieselbe Meinung.
Ja.
Dann weiß ich nicht, ob die Argumente notwendig waren. Aber es ist vielleicht auch so ein Anspruch an mich, dass ich immer versuche, das irgendwie schon begründen zu können, warum ich bestimmte Sachen mache, wie ich sie mache. Und dann gibt's dann manchmal noch so ein bisschen Ping-Pong und hin und her, oder nimm das doch noch weg oder versuch doch das, oder du hast vergessen, dass der Charakter die ganze Zeit einen Hut trägt. Und meistens findet man sich dann auch irgendwie in der Mitte. Mhm. Und oft ist der, oder zumindest in letzter Zeit, ist der Prozess auch gar nicht so lang, wie ich den jetzt hier vielleicht auch beschreibe. Also manchmal geht das auch einfach sehr schnell. Dann ist es so, ja, passt, und dann ist halt
super.
Gut.
Ja, dann geht's los.
Ja.
Und was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß beim Illustrieren?
Also eigentlich mag ich schon sehr viel davon. Also ich mag es halt immer nicht, wenn es so hakelig wird aus irgendwelchen Gründen an irgendwelchen Punkten. Also manchmal funktioniert irgendwas nicht oder so.
Mhm.
Das kann halt immer passieren. Das kann halt schon in der Skizzenphase passieren, dass man einfach denkt, so, ich komme irgendwie nicht drauf. Und das kann auch später passieren, wenn es viele Korrekturprozesse gibt.
Ist das dann manchmal auch so, dass du so auf so ein... Du hast irgendwie so das Gefühl, da soll es hingehen, und du zeichnest und zeichnest und irgendwie passiert es nicht?
Ja, schon. Und dann denkst du, irgendwie, also es geht schon so, aber es gibt bestimmt eine bessere Lösung.
Mhm.
Und dann sollte man im Bestfall die Zeit haben, um mal kurz wegzugehen und das so einen Tag oder zwei einfach hinzulegen. Und dann hat man auch meistens nochmal ganz andere Ideen und es fällt einem noch was ein. Und dann fühlt sich das wieder besser an. Ja, ich glaube, ich mag irgendwie schon am allerliebsten das ganz am Anfang. Also dieses freie, das Doodeln, also das, also dieses sehr freie Nachdenken darüber, was dieses Buch jetzt sein könnte und was man alles machen könnte, wenn man jetzt so unendliche Ressourcen hätte, und dann irgendwie, ne, dann zu einer Version hinzukommen, die wirklich auch umsetzbar ist und auch druckbar ist. und das mag ich schon sehr gern. Und ich mag das auch, also ich habe auch eigentlich fast immer Freude an den Texten, weil die mir halt Welten eröffnen, über die ich bis dahin dann halt auf diese Weise nicht nachgedacht habe. Und ich habe dann großen Spaß daran, das auch irgendwie einzuordnen und zu denken so, und hier sind ja Bezüge dahin und das kommt irgendwie aus dieser Tradition vielleicht, das kann ich jetzt nochmal nachgucken und mich da irgendwie, ich freue mich einfach, Texte lesen zu können, die dann halt so ganz frisch sind und irgendwie jetzt dann noch nicht gedruckt sind und dann ja auf viele verschiedene Weisen Dinge aufnehmen, die in der Welt passieren, und das ist interessant. Ja.
Und was ist für dich am herausforderndsten?
Kann auch alles herausfordernd herausfordernd sein. Also ich glaube, ich finde schon so dieses diese Organisation drumherum ist, glaube ich, für mich das Herausforderndste. Mhm. Und sich halt auch nicht zu verlieren in bestimmten Aufgaben teilen. Ja, alles Organisatorische, um das Freelancing drumherum noch, finde ich schon das mit Herausforderndste. Mhm. Es ist auch einfach zeitraubend und nervig. klar, also ich finde schon bestimmte Sachen herausfordernd zu zeichnen. Also ich glaube, es ist leider ein Klassiker. Ich wünschte auch, es wäre anders. Aber ich finde, Autos sind jetzt nicht für mich kein so intuitiver Gegenstand. Mhm.
Obwohl das ja eigentlich Kinder schon gefühlt als erstes zeichnen.
Autos.
Schon, oder?
Ja, doch, stimmt. Es ist ein beliebtes Motiv. Ja, aber ja, wenn es jetzt gesellschaftlich anerkannt wäre, dass ich Autos dann wie ein Kind zeichne, hätte ich ja auch weniger Probleme.
So alles richtig schön ausgezeichnet, dann so ein Viereck mit Kreisen.
So hier.
Ja, passt also, das so?
In manchen Projekten geht das ja vielleicht.
Ja.
Also ja, das finde ich, also einfach herausfordernd. Ich finde, Autos sind an sich ja auch ein faszinierender Gegenstand, weil einerseits bauen die ja sehr auch auf ihr eigenes Kindchenschema und dass sie irgendwie knuffig im Verkehr herumrollen, aber eigentlich sind sie auch kritisierenswert und stehen im Weg herum und ich glaube, das macht das für mich zu einem komplexen Gegenstand, in den ich mich ungern hineinfühle. ja, aber ich habe mittlerweile da auch dann schon schnellere Lösungsstrategien und dann suche ich mal halt eine Referenz und dann geht das halt schon irgendwie und das ist schon in Ordnung.
Ich muss auch sagen, bei Autos habe ich noch nie an knuffig gedacht tatsächlich.
Ja, aber die haben ja schon eine sehr runde Schnauze. Ich finde, die kommen immer so an und sehen eigentlich irgendwie schon auch freundlich aus.
Manche Autos.
Ja.
Ich kennst du den Cybertruck?
Nein.
Der ist nicht freundlich.
Okay.
Der ist sehr eckig.
Ja, okay. Vielleicht muss ich mehr eckige Autos zeichnen. Vielleicht zeichne ich ab jetzt nur noch den Cybertruck. Immer.
Das ist jetzt immer deine Ausrede, wenn das Auto nicht schön aussieht.
Das ist doch der Cybertruck. Ja.
Sehr schön. Du hast bei Carlsen bereits ein tolles Projekt oder einige tolle Projekte umgesetzt.
Danke.
Und eins davon ist bereits auf dem Markt, und zwar Rico und die Tuchlaterne.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, da hatte ich viel Glück, weil ich seit ungefähr 2 Jahren eine liebe Agentin habe, die Paula Peretti. Und ich hatte vorher keinen Kontakt zu Carlsen und atmosphärisches Intermezzo.
Ich meine, wenn wir das als Intermezzo nehmen, dann kannst du auch einfach weiterreden und wir sind weiter auf dem italienischen Plaza.
Okay. Es wird einfach alles integriert.
Ja.
Genau, also ich hatte vorher keinen Kontakt zu Carlsen. Ich fand das auch immer so ein bisschen schwierig, auf eigene Faust da zu akquirieren, weil man sich, also die Schlangen bei Carlsen auf den Buchmessen waren immer besonders lang, aber die liebe Paula hat dann das irgendwie geschafft, einen Kontakt herzustellen und dann gab es halt netterweise diese Anfrage für das tolle Rico-Buch von Andreas Steinhöfel, was für mich auch eine große, große Freude war, weil die Bücher von Andreas für mich auch, also vor allem halt die Mitte der Welt, halt auch sehr wichtig waren in meiner Jugend. Und ja, das war einfach sehr schön.
Ja, vielleicht ganz kurz als Einordnung für die das Buch nicht kennen. Also Rico Oskar und Die Tiefer Schatten kennen vielleicht sehr viele Menschen. Und Andreas Steinhöfel hat auch ein Buch für Erstleser geschrieben, also für Menschen, die gerade lesen lernen. Und das setzt sozusagen den Protagonisten Rico in den Vordergrund, den Lena sehr schön als kleineren Jungen in Szene gesetzt hat.
Ja. Chibi Rico.
genau, es gab ja schon für die ersten Bücher, also für die Rico-Oscar-Bücher, gab es ja schon Illustrationen. Wie war das für dich, aus diesen Vorstellungen, die vielleicht manche Menschen schon haben, deinen eigenen Rico zu erschaffen?
Ja, also das war natürlich mit einem gewissen Verantwortungsgefühl und ein bisschen Verantwortungsstress auch verbunden. Zum Glück durfte ich ja auch einige Aspekte des Designs übernehmen, also zum Beispiel die den Farbrhythmus der Kleidung und
Farbrhythmus.
Ja. also Hautfarbe und Haarfarbe und sowas, ja. Was ja der einst von Peter Schösser auch wirklich sehr, sehr klug ausgeklügelt wurde. Also es ist halt einfach ein tolles Character-Design.
Ja.
Und da durfte ich mich dann drauf beziehen und hatte dann halt auch durch dieses Rico Orange dann auch schon so eine ganz gute Richtung dafür, wie dann das Buch aussieht und wie die Stimmung in dem Buch ist.
Mhm.
Ja, genau. Genau, die Frage war, wie das war. Ja, ja, ich hatte, also ich habe, deswegen hatte ich auch ein bisschen Imposter-Syndrom. Ich habe selber, hatte selber die Rico-Bücher gar nicht so, also die Originalreihe gar nicht so intensiv gelesen. Ich glaube, weil ich da schon ein bisschen zu alt war, als die rauskam oder so. Also,
das ist auch für Erwachsene toll.
Ja, ich weiß. aber irgendwie waren die so, also ich war halt so irgendwie auf die anderen Bücher von Andreas fokussiert und irgendwie war deswegen Rico viel, also ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht erkannt und war deswegen halt gar nicht so intensiv da drin. Ich hatte dann das Glück, dass meine Freundin und deren Familie große Rico-Fans waren, dann habe ich denen das immer gegeben, habe so gefragt, ist das in Ordnung? Aber es war dann in Ordnung und das ja, ist dann wieder die anfangs schon erwähnte Bestärkung, das hat dann sehr geholfen. Ja. Ja,
ich finde es sehr schön, wie du Rico gemacht hast.
Danke, das freut mich.
Genau, du hast ja häufig, das findet sich ja auch in dem Rico wieder, so Details, die im Text vielleicht gar nicht zu finden sind. Ist das für dich auch so ein kleiner Ehrgeiz oder so ein kleines Ziel, dass du vielleicht noch was erzählen möchtest, was der Text vielleicht noch nicht erzählt hat?
Ja, schon. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Illustratorin-Ehre, weil ich immer sagen würde, im Idealfall greifen Text und Bild halt irgendwie ineinander.
Mhm.
Und es geht noch so ein bisschen weiter im Bild. Und als Kind freut man sich ja auch immer, wenn man noch was entdeckt. genau, das versuche ich schon zu bedienen. Ich muss jetzt sagen, dass insbesondere im ersten Rico-Buch der Text auch, also ich fand den auch in vielerlei Hinsicht sehr besonders, weil der ja so mit seinen Grundmotiven, so dieses um die Ecke gehen und dem Dreieck und so weiter, schon so starke Bildmotive in sich hatte,
ja,
mit denen man sehr gut spielen konnte. Und das hatte ich bisher auch noch nicht so bei so vielen Texten, aber das kam da irgendwie alles so sehr. Ich dachte so, ja klar, muss man, kann man dann so an verschiedenen, in verschiedenen Momenten dann nochmal so darauf eingehen und dann da ist noch, und hier ist irgendwie noch ein Dreieck und hier ist
das, habe ich gesehen, du hast so verschiedene Dreiecke versteckt im Buch, ne?
Genau, ein paar sind versteckt und ja, das war ja auch eigentlich eine sehr, also der Grundkonflikt in dem Buch ist ja auch wahnsinnig interessant, weil er ja, er soll ja das, er kann das Dreieck ja nicht zeichnen, hat aber eigentlich am ehesten, also seine Wahrnehmung ist ja trotzdem völlig intakt so.
Ja.
Also es geht ja wirklich, also eigentlich löst er ja eine philosophische Diskussion los. Man, ja, wenn es denn, gibt es denn überhaupt Dreiecke und warum soll ich das dann zeichnen und so weiter? Ja, also ich fand das bei diesem Buch sehr naheliegend. Ich habe jetzt auch das zweite illustriert. Das war ein bisschen anders. Das war halt deutlicher im Raum verortet. Ich fand das deswegen auch, sorry Andreas, aber das weiß er auch. Also auch herausfordernder zu zeichnen, weil sich das weniger auch in diese Rico-mäßigen Gedankenströme reinflüchten konnte, was ich, glaube ich, halt bei Buch 1 auch sehr dankbar angenommen habe. Und beim zweiten Buch ging es dann sehr viel mehr um Flure und wer ist jetzt wo, wann im Flur und wer redet mit wem. Also die Probleme waren technischer so, aber es war auch ganz interessant im Kontrast.
Und wie viel ist man da im Austausch mit dem Verlag, also wie du bestimmte Dinge umsetzen kannst? Wie sehr bist du auf dich allein gestellt oder wie viel Kommunikation entsteht da?
Ja, also ich bin eigentlich schon dann mit der Lektorin im regelmäßigen Austausch, also mit dem Autor nicht, das wird dann immer halt über die Lektorin dann geleitet, was ich aber auch ganz gut finde, weil das so ein bisschen einfasst. Mhm. Also wenn es dann halt da von AutorInnenseite auch noch Rückmeldung gibt. Aber am meisten gibt es dann natürlich Austausch an den entscheidenden Stellen. Also am Anfang, dann, wenn die Skizzen da sind, dann gibt es halt meistens noch mal so ein, zwei, drei Korrekturschlaufen. Also jetzt vor allem bei so einem Buch wie Rico, das ja auch eigentlich ein halber Comic ist und so. Und dann, genau, also ist dann so ja auch der Punkt, wo man wirklich auch gut hinschauen muss und zu schauen, ob das auch alles irgendwie stimmig ist, auch vom Rhythmus, von der Dramaturgie, von der Bildverteilung. All diese Sachen werden dann gelöst im Idealfall. Und ja, und dann kommt die Reinzeichnung und wenn ich dann Fragen habe, dann frage ich aber auch eigentlich immer sofort und ja, manchmal vielleicht auch zu viel, aber ja, es ist immer...
Zu viel gibt's nicht.
Ja, ist auch immer.
Also, vielleicht doch.
Vielleicht doch, ich weiß nicht. Also, ja, naja, also wenn dann halt noch irgendein Problem auftaucht, versuche ich das dann natürlich auch zu besprechen und nicht dann am Ende, ja, genau. Gerade, aber also, das sind so die drei Hauptschritte.
Mhm. Gerade wenn so Leute schon so Vorstellungen von was haben, möchten wir ja auch nicht.
Ja, genau. Oder es fällt einem noch irgendwas auf, erst beim Reinzeichnen so. Das kann halt auch passieren, es ist dann immer etwas nervig, aber eine Skizze ist halt anders als das fertige Bild. Und wenn dann noch Farbe und so dazu kommt, kann es manchmal sein, dass eine Illustration einfach nicht mehr funktioniert. Und dann und wenn die Änderung dann sehr groß ist, dann spreche ich das halt nochmal ab. Und bei so kleineren, dann geht das schon durch.
Ja, also an der Stelle kann ich nur empfehlen, sich mal die Tuchlaterne anzuschauen oder bald auch Rico und die Klautörtchen.
Ja, lest die Tuchlaterne.
Genau. Und du machst sogar noch ein Buch, was dieses Jahr erscheint, und zwar ein Weihnachtswunder namens Fred.
Ja, genau, das Frettchenbuch.
Du magst Frettchen?
Stimmt, das habe ich in meiner Bio behauptet. Es ist jetzt auch, wie mir aufgefallen ist, die einzige Bio, die bei Carlsen jetzt steht. Und das ist jetzt so ein bisschen, worauf bezieht sich diese Frettchen-Aussage? Ja. Aber das kann man dann, die Verbindung kann man dann herstellen und dann auch das Frettchenbuch kaufen. Vielen Dank.
Sehr gut. Das müssen wir dann nochmal zu Weihnachten wiederholen. Ich glaube, gerade denkt da niemand dran, aber man kann es nur empfehlen.
Danke.
Hast du noch eine abschließende Buchempfehlung?
Oh, das ist jetzt so wieder so sehr speziell. Das Buch ist nur antiquarisch erhältlich.
Ui.
Das heißt, das Museum der modernen Poesie, eingerichtet von Magnus Enzensberger. Also es ist letztendlich halt ein Gedichtband aus dem Jahre 1960. Ich habe den auch nur, gefunden. Also das ist ein... sozusagen ein Erbstück von Andreas Grebe, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe. Und das ist einfach ein schöner, interessanter Gedichtband mit damals 1960 als modern erachteten Gedichten. Und da habe ich aber schon sehr viele, sehr schöne Sachen drin gefunden. Und das bereichert mich gerade. Es tut mir aber leid, dass es jetzt so
ist. Ich finde es richtig toll. Ich hätte nicht so eine spezifische Antwort jetzt aus der Pistole geschossen erwartet. Sehr gut.
Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es ist halt auch so alt und so, es ist einfach auch so ein richtig antiquarisches Objekt. Ich glaube, deswegen ist das einfach sehr präsent in meinem Kopf gerade.
Sehr schön. Also lest das, ich habe den Titel schon wieder
lest vergessen. Das Museum der modernen Poesie aus dem Jahre 1960.
Genau, und wenn ihr das damit durch seid oder auch vorher, könnt ihr auch gerne noch Rico oder Fred anschauen.
Genau.
Vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht und danke dir.
Das war's auch schon mit dieser Folge Kapitel 0. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gut gefallen. Und sollte das der Fall sein, schalt doch auch wieder gerne in der nächsten Woche zur nächsten Episode ein und hinterlasse eine positive Bewertung oder einen Kommentar. Das war's von mir. Hab noch einen traumhaften Tag und ich sage Tschüss.